Heute unser Thema im Podcast Real Estate. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
2025? Ist das das Jahr der Immobilienkäufer? Klammer auf noch, bevor es wieder zu einem Verkäufermarkt wird. Herzlich willkommen zum Podcast der IP, der Investorenplattform. Das ist eine B2B-News- und Matching-Plattform. Unser Thema heute sind Immobilien. Und dazu haben wir einen ausgesprochenen Experten eingeladen, Professor Dr. Thomas Beierle. Grüß Sie, hallo.
Grüß Gott, hallo.
Sie sind ja nicht nur beim Hausmeister-Podcast dabei, sondern haben mehrere Hüte auf. Sie waren bei großen, namhaften Konzernen tätig, haben eine Professur, sind Kurzexperte für Immobilien. Welche Ihre Tätigkeiten würden Sie denn besonders herausstellen?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, beim einen verdient man halt ein bisschen mehr Geld, aber beim anderen, also bei der Professur, bildet man ja junge Menschen aus für die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie. Und das ist natürlich ehrlicherweise ein bisschen substanziell befriedigender. Ich weiß, Geld ist auch nicht alles, aber es gehört dazu, ja. Deswegen für mich ist es so eine Balance. Also draußen eine Wirtschaft ist enorm wichtig, weil man lernt ja auch viel. Aber eigentlich habe ich das Privileg, auch junge Menschen auf das berühmte Arbeitsleben vorzubereiten, ja, was immer das auch heißen mag. Aber grundsätzlich ist es eine Balance. Und deswegen, das macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß, auf beiden Hochzeiten da zu tanzen,
ja. Ja, ja, und stell mich auch noch kurz vor, aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Immobilien als Asset-Klasse. Wie ist denn die Lage? Meistens auch im B2B-Bereich. Da gehen wir im Detail noch mal drauf ein. 2025 ist das Jahr für Immobilienkäufer noch, bevor es wieder zu einem Verkäufermarkt wird. Die Zinsen sind ja schon ein bisschen gefallen. Ja, die Preise vielleicht auch, die Mieten steigen. Weil, wenn Sie so einen Schieberegler hätten, links 100% Käufermarkt, in der Mitte ausgewogen und rechts Verkäufermarkt. Wohin würden Sie denn den Schieberegler setzen?
Ja, ich bin natürlich als Vertreter der Branche natürlich immer so ein bisschen mit dem Blick auch in die Glaskugel. Wir kommen ja aus einer kuriosen Situation nach 12 Jahren permanenter Aufschwung. Das hat keiner auf dem Planeten, also dem deutschen Planeten bisher erlebt, weil es noch nie 12 Jahre Aufschwung gab, ja. Deswegen kam natürlich mit der Zinsveränderung, mit dem Ukraine-Krieg, kam natürlich erstmal so ein paar externe Schocks, wie wir es nennen. Man muss es nüchtern sehen. 2017 auf 18 haben sich so die Kaufpreise von den Mieträgen, also Cashflow, ein bisschen abgekoppelt, wo dann schon die ersten Auguren gesagt haben, oh, guck mal, das wird eine Blase. Hat ein gepasstes Bild, weil so nach 4, 5, 6 Jahren Aufschwung war das auch mal an der Zeit, dass da wieder was seitwärts geht oder rückwärts geht. So, das heißt, es ging dann aber locker mal noch 4 Jahre weiter. Und es hat natürlich für Verwerfungen gesorgt. Und ich sage das jetzt mal bewusst als Immobilienmann. Die Preise sind gestiegen, weil, Achtung, im Laden gab es ja, im Asset Allocation Laden gab es ja nur Immobilien. Wir erinnern uns, es gab nichts aufs Sparbuch. Also es gab kein Tagesgeld, es gab keinerlei Zinsen, es gab Negativzinsen. Mit den Aktien fremdelt der Durchschnittsgermane manchmal schon ein bisschen. Also in anderen Worten, es blieben Immobilien drin. Das heißt, das war der große Rückenwind der Branche bis 2021. Dann Krieg, dann Zinsveränderungen und viele andere politische Dinge. Und jetzt sind wir an dem Punkt, und Ihre Frage endlich mal anzugehen, ja. Rational betrachtet war es in den letzten 3 Jahren schon attraktiv, Immobilien zu kaufen, mit dem Blick nach vorne, diese 10 Jahre beispielsweise. Das, was jetzt passiert, ist natürlich das Jammern der Branche. Jetzt muss man wieder aufwärts gehen. Wir brauchen eine andere Regierung. Wir keine weitere Zinssenkung gerne, so. Also die ganze Klaviatur. Aber rational betrachtet werden Käufer Ende 25 sagen, naja, rückblickend war wahrscheinlich Ende 24, Anfang 25 der viel bessere Zeitpunkt, weil, und jetzt komme ich auf einen entscheidenden Punkt, die Mehrzahl der Hörer vielleicht auch, geht ja mehr in das Thema Wohnungssegment, Eigentumswohnungen, dem Bereich, da sind die Mieten ja nie gefallen. Also mit anderen Worten, wir hatten durch die Knappheitsverhältnisse, hatten einen permanenten Mietanstieg, trotz Mietendeckel, kommen wir auch nochmal zu. Nur das, was angeboten wurde am Markt, war halt überschaubar. Von daher sind die Preise auch nicht enorm gefallen, wie man es normalerweise hat, sondern die, die verkaufen mussten, die haben es gemacht und es waren ganz wenige. Die Mehrzahl sitzt auf ihren Ankäufen im Jahr 16, 17, 18, 19 zu wahnsinnig hohen Werten und ist natürlich jetzt gefangen zum Thema, ich muss nur 3, 4 Jahre drinbleiben, dann habe ich meine 10 Jahre Spekulationsfrist, dann kann ich es verkaufen. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, dass das, was neu gebaut werden sollte, eben nicht geliefert wird, weil die Preise gestiegen sind und die Nachfrage aufgrund von Zinsveränderungen eingebrochen. Also ich meine schon, das ist so dieses typische Damoklesschwert, was über der gesamten Branche handelt. Also eine Rede, kurzer Sinn, 25 bin ich rational der Meinung, kann man durchaus Eigentumswohnungsmarkt zuschlagen, wenn die klassischen Parameter stimmen. Ich würde jetzt auch nicht auf eine 100% Finanzierung gehen, das mag auf dem Papier immer funktionieren, diese 20-25% EK macht auf jeden Fall Sinn. Und dann urban, urban, urban. Bitte nichts weit draußen auf dem flachen Land. Ich meine das jetzt natürlich immer so ein bisschen locker. Wenn es passt, eine Lebensphase, dann gerne. Aber grundsätzlich urbane 2-3-Zimmer-Wohnungen, die werden in den nächsten 10-20 Jahren am Wert gewinnen und vor allem die Mieten werden weiter steigen. Und bevor ich jetzt Luft hole, warum? Weil es schlicht und einfach nichts nachgebaut wird in den nächsten Jahren. Und auch dann gehen mit Blick auf die Bundestagswahl, kommen wir noch vielleicht zu. Selbst die Freunde, egal wer da jetzt aus Berlin reagiert, werden 2 Jahre brauchen, bis wir es messbar machen können am quantitativen Markt. Also sprich, bis die Kräne mal was wieder liefern. Das heißt, wir sind in einem rationalen, im Perfect Storm, wie man ja in unserer Branche sagt. Rational betrachtet werden wir Ende 25, werden einige sagen, ach, hätten wir es vielleicht Anfang 25 doch gemacht.
Okay. Jetzt haben Sie Luft geholt, da gehe ich mal rein. Meine Chance, ja. Anfang 25. Also, wo steht der Schieberegler?
Der Schieberegler steht schon massiv auf dem Käufermarkt. Also, ich würde schon massiv reingehen.
Also, steht er bei 100% oder steht er bei 80%?
Nein, der steht schon bei 50%. Man muss nicht übertreiben. Okay. Wie gesagt, die jetzt
also, 50% Käufermarkt.
Ja, die haben gekauft 13, 14, haben also ihre 10 Jahre rum. Und 13, 14 waren die Preise, wir erinnern uns an eine kleine Finanzmarktkrise, hätte ich fast gesagt. Die Preise 14, 13 waren definitiv sicherlich 40% niedriger als heute. Deshalb, selbst wenn die mit dem kleinen Abschlag verkaufen, heute, nach über 10 Jahren, haben sie immer noch einen enormen Gewinn von 20-30% gemacht, ja. Mein Thema war ja die gefangen sind in dem Thema, wir haben 18, 19, 20, 21 gekauft aus Anlagegesichtspunkten, die haben ein anderes Zinsumfeld, klar, Zinsen sind gestiegen, kommen unter Druck, können nicht vielleicht verkaufen, weil sie halt 10 Jahre Spekulationsfrist.
Ja, das gilt ja halt hauptsächlich für Privathalter, aber die meisten Instis, die haben es ja eh in irgendwelchen GmbHs und Vermögen verwalten.
Also wenn wir von Instis sprechen, ein bisschen eine andere Welt. Die Instis haben eigentlich kaum aufgehört, in den letzten 5 Jahren Wohnungen, wenn man bei der Asset-Klasse bleibt, zu investieren. Ein bisschen weniger ist geworden. Aber von der klassischen Asset-Allocation waren die ja Markt ja nie weg. Ja, man hat vielleicht eher den Eindruck, die haben viel Büroprobleme im Moment, aber ein Teil des Kuchens, genau 22% des Gesamtkuchens in Deutschland. Bei Instis ist Wohnen mittlerweile, also Residential, wie es auf Neudeutsch klingt. Und die waren ja nie weg. Die haben natürlich auch jetzt nicht zugeschlagen, 22, 23, weil die Preisvorstellung sicherlich andere waren der Verkäufer, aber von der Rationalität sind es keine zyklischen Investments, sondern es sind strategische Investments. Und knallhart getrieben durch dem Thema, die Mieten steigen, die Mieten steigen, die Mieten steigen, die Mieten steigen, ja. Also Cashflow-Position und erst dann Wertsteigerungsentwicklungsfantasien.
Ja, ja. Also, Sie hatten ja vorhin gesagt, alle retten sich oder alle Investoren retten sich in Wohnungen, also gewohnt, geduscht und wird immer. Also das ist die beste gute Anlageklasse für institutionelle Stiftungen, Family Office, Pensionskassen, sogar für private Anleger. Was ist denn mit Gewerbe?
Gut, kommen wir zum Commercial. Muss man nicht unterteilen. Ich fange mal mit dem größten Stück des Asset Allocation Kuchens an, also Büro. Ich habe ebenso das Beispiel mit dem Damoklesschwert gemacht. Man muss Kirche manchmal im Dorf lassen. Wir hatten ja durch die Pandemie, die jetzt ja vor fünf Jahren so grob ging es ja los, ja, wo man zum ersten Mal auch das, was wir hier gerade machen, gelebt haben. Ich muss ja gar nicht ins Büro gehen oder ins Studio gegenüber sitzen oder gar waschen, wie es immer so locker heißt. Ja, ich kann es von zu Hause machen, also ich bin gewaschen. Ja. Aber das heißt, Büro als Commercial Ansatz kann natürlich genau in dem Moment ins Rutschen, wo dieses Thema in den Chefetagen virulent wurde. Jetzt haben wir 2-3 Jahre um mit Homeoffice. Wir stellen fest, 3/5 der Flächen werden gar nicht mehr benutzt, wenn man es mal rein nüchtern sieht. Also was macht man mit den anderen 2/5? Und so ein lockerer Spruch ist ja immer, freitags ist er nie da. Also mit anderen Worten, dieser Freitag hat sich in der bundesdeutschen germanischen DNA so eingeprägt, dass irgendwie keiner mehr im Büro ist, ja. Das heißt, rationale Sichtweise als CFO, warum zahle ich 5 Tage die Woche, wenn sie nur 4,5 oder 4 Tage da sind? Also natürlich jetzt eine Milchmädchenrechnung, denn es gibt bisher noch keine 4-5-Mietverträge, außer ich gehe so in Coworking Space. Das heißt, wir stehen schon an einer mittelgroßen Katharsis in den nächsten Jahren, weil man sieht ja, glaube ich, das Ruckeln im Moment zwischen den Führungsetagen, so Freunde, kommt mal wieder zurück, jetzt ist mal wieder gut. Und dann sagt natürlich der Werktätige, sagt, naja, aber irgendwie so freitags war doch angenehm und offen gesprochen.
Und den Montag möchte Probleme, ich auch frei, ne?
Ja. Nix arbeiten, die sagen, nö, ich arbeite sogar manchmal mehr zu Hause, obwohl vielleicht manchmal die Wäsche oder Telefonate oder Werkstattinspektion, wir arbeiten ja immer dank unserer Smartphones. Das heißt, diese nüchterne Trennung zwischen, ich miete über einen Zeitraum von ein paar Jahren eine Bürofläche an, die ist ja nicht weg im Prinzip, aber entweder werden die Flächen kleiner und wir sitzen enger oder aber, und ganz brutal formuliert, wir werden obsolet, was Flächen betrifft, was ich jetzt nicht glaube. Und deswegen, ich glaube, wir hatten ja Anfang des Jahres dieses Ringen von Herrn Seewig, Deutsche Bank, wo er gesagt hat, hier Führungskräfte 4 Tage zurück und die anderen 3 Tage. Wenn ich mit meinen englischen, amerikanischen Kollegen spreche, dann schüttel die den Kopf und sagen, Thomas, 5 Tage, komm zurück oder geh. Das ist eine ganz simple Logik irgendwo, ja.
Ja gut, also, die können ja natürlich auch viel härter solche Sachen durchgreifen. Das ist ja im deutschen Gesetz wahrscheinlich gar nicht so leicht machbar. Einmal Homeoffice, dann ist es geübt oder sonst was.
Genau. Es ist immer so, das ist das, wo man, glaube ich, so mitsprechen kann, weil jeder irgendwie davon betroffen ist, im Positiven, im Negativen. Das ist mal wertfrei. So, das ist dieses klassische Nutzungskonzept.
Aber es ist wie viel Summe übrig? Also man weiß ja von den ganz großen Konzernen, egal ob es Allianz ist oder ob es Telekom ist, die entmieten. Das ist ein schöner Begriff, entmieten. Und dann ist die Frage, reiße ich diesen Turm ab dann in Frankfurt, wo er auch immer steht? Ist er zu alt, weil er energietechnisch überhaupt nicht mehr Sinn macht? Ist es billiger abzureißen, neu zu bauen, oder kann ich da wirklich aus diesem Büro einen Turm, wo noch Wohnungen reinzwicken? Ne?
Ja, Sie haben gesagt, ich nick die ganze Zeit, weil genau das ist ja der Home Run im Moment für jeden Analysten. Denn die andere Antwort lautet ja, wir haben energetisch, ob es jetzt ESG, Dekarbonisierung, wie Sie es nennen wollen, haben die natürlich ein Problem, diese Commercial-Gebäude, die jetzt mal so locker über 20 Jahre alt sind. Damit Sie so ein Beispiel bekommen, ich bin ja hier aus Frankfurt, wir haben von unseren 36 Türmen sind genau 10 jünger als 10 Jahre. Also mit anderen Worten, da baut sich jetzt was auf. Ein paar spektakuläre Beispiele kennen wir ja. Das heißt, das kann man vielleicht durch Sanierungsmaßnahmen nur machen. Aber die Frage korreliert ja mit der ersten Antwort. Wer kommt denn wo noch zurück? Die Chance ist natürlich in einem Bankturm in Frankfurt höher als jetzt vielleicht im weiteren Umland, ehrlicherweise. Ja, so gut, solange der die Mietenspreizung existiert. Das, was Sie jetzt aber gesagt haben, ist natürlich das enorm wichtig, denn es gibt wahnsinnig viele Fantasien, auch von der Regierung. Dann lass uns mal aus Altgewerbe neu Wohnen machen. Da habe ich eine relativ barocke, pragmatische, nüchterne, rationale Meinung. Ja, das kann ich machen, wenn die Wohnungen dann in einem oberen Preissegment angesiedelt sind, denn Sozialwohnraum wird da nicht entstehen, mal locker formuliert. Also das heißt, ja, man kann es machen, gibt ein paar Beispiele sogar schon, aber dann haben wir beim hochpreisigen Segment was mitzunehmen.
Also das sind hochpreisig heißt ab 35 Euro Quadratmeter
also, aufwärts? Also, ja, machen wir es mal 20 Baukosten, so 20, 25.000 Euro den Quadratmeter, wenn man so, also Neubau, wenn man es dann herumrechnen würde, wäre man so bei 6, 7, 10.000 Euro den Quadratmeter. Ich gebe das, was jetzt mir die Umbauer machen, und da sind wir wieder bei der Miete, da sind wir natürlich locker bei über 30 plus. Das ist jetzt immer so pauschal formuliert. Es gibt's ja aber schon, und da funktioniert's auch, muss ich ehrlich sein, ob das jetzt Student Housing sind oder diese Service Apartments oder Hotels zum Teil auch, ja. Das heißt, da denken wir ja nicht über Quadratmeter Miete, sondern Room Rate. Und also ich kann Ihnen aus dem Stand drei ehemalige Bürogebäude in Frankfurt aufzählen oder auch in Berlin, wo auf einmal Student Housing drin ist. Und es gibt viele Studenteneltern, die sagen, jo mai, sind halt 1.400 Euro, aber wenn ich es umrechne, sind 65 Euro für knapp 22 Quadratmeter. Also von daher, wenn ich all in das sehe, dann sieht's ein bisschen entspannter aus, ist viel Geld. Aber da funktioniert diese Transformation. Der politische Wille, ein Satz noch, lautet, wenn wir viel davon machen, kommen mehr Wohnungen auf den Markt, den Zahn muss ich ziehen. Wir reden es hier von einem wahrscheinlich einstelligen Minimal 1, 2, 3%, wo ich überhaupt heben könnte. Also eine Wohnungsnot oder Wohnungsleerstand, daher Wohnungsangebotsdefizit wird damit überhaupt nicht gemacht. Und nochmal, wir reden von Dingen in Stadtstrukturen. Das mag auf dem Umland oder flacheren Land anders aussehen, aber selbst zu diesen Baukosten wird sich das niemals irgendwo ökonomisch rechnen. Außer ich mache Student Housing oder Commercial Living rein, ja. Was ja was anderes ist. Hat aber mit dem privaten Deutschen nichts zu tun, der da reinzieht, ja.
Sie sprachen von Aktien an, naja, nicht so in der DNA der Germanen. Die Jungs im Profibereich, die sind natürlich ja auf Diversifikation aus, und die brauchen am Schluss Renditen, egal ob es Family Office sind, ob es Pensionskassen, Stiftungen sind, die brauchen am Ende des Jahres ordentliche Rendite. Geht das Zeitalter der Real Assets zu Ende? Die Rolle spielen natürlich die Notenbanken, Zinsen. Was glauben Sie, wie könnte 2025 die EZB-Linie weitergehen? Nach unten oder eine Stabilisierung der Zinsen?
Ihre Frage, das Zeitalter wird sich doch stärker ändern, als wir das wahrnehmen. Das Boomer kommen wir vielleicht noch zu. Ich komme aus einer ganz anderen Perspektive. Mit den Aktien fremdeln die Germanen. Ich habe über Weihnachten ein Buch gelesen über die Eroberung Germaniens. Von daher soll ich das vielleicht nicht mehr so sagen. Es gibt ja noch ein paar mehr Stämme, ja. Aber wichtig nochmal, wir haben eine Situation zu tun, dass wir von einer weiteren Zinssenkung ausgehen, EZB, Punkt 1. Ist ja eher mal pro Immobilie. Aber auf der anderen Seite erlebe ich, dass die Aktienaffinität, und ich meine jetzt explizit nicht Immobilienaktien, mittlerweile bei einer Generation, die ist mit Verlaub ein bisschen jünger als wir beide, durch die Pandemie, vor allem durch Smartphone und die Apps geboren, die haben das latent anderes Anlageverhalten. Während ihre Großeltern und Eltern vielleicht eben freistehendes Häuschen irgendwo im Schwäbischen, und das ist alles gut, keine Frage, und vielleicht mit 50 so eine Eignungswohnung, so, das, was man so hat, sagen die, ja, nee, ich bin beruflich mobil, und ich sehe es auch an meinen Studierenden, ehrlicherweise, ja. Die sind jetzt noch nicht in der Altersklasse mit 22, 23, wo sich gleich drei Wohnungen kaufen. Aber die Umfragen, die ich dann immer mache, lauten, ja, Bayerle, pass auf, ich gehe jetzt als erster Job nach München, verdiene 1, 2 Jahre Geld, investiere das gerne rein in Aktien eher und kaufe mir vielleicht dann, je nach Lebensplanung, ist ja heute auch was anderes als vor 40, 50 Jahren, kaufe ich mir eine Wohnung zu Anlagezwecken, aber ich wohne weiterhin zur Miete, weil ich vielleicht noch nach Hamburg möchte oder nach Berlin oder was weiß ich wohin, ja. Das heißt, die Biografien ändern sich halt schon strukturell, und deswegen Ihre Frage, Im Laden gab es dann irgendwie Lebensversicherung, Bausparverträge und Immobilie. Das waren die drei Hauptdinge. Denn Aktien, wie gesagt, minimal verglichen auf den gesamtbundesdeutschen Bestand. Und je älter, desto mehr Aktienanteil, haben wir auch gelernt. Das wird sich fundamental ändern, bin ich fest und überzeugt. Weil der Zugang zu einer Anlage oder das Verkaufen ist halt über die App, machen wir es mal nicht vor, halt definitiv entspannter, als wenn ich mir am Schluss vom Notar noch eine Stunde einen Kaufvertrag vorlesen muss und mich wundere, dass der fürs Vorlesen viel Geld bekommt, was jetzt kein Bashing ist gegenüber den geschätzten Notaren, sondern einfach vom Prozess her. Und vor allem, das ist natürlich, lernt man in der BWL im ersten Semester, das Klumpenrisiko schlechthin, wo man sagen muss, naja, Klumpenrisiko war halt damals so, wenn ich meine Lebensplanung machen kann. Aber heute ist der Drang zu einer Eigentumswohnung, die ich kaufe, zu vermieten, viel ausgeprägter. Deswegen, offen gesprochen, ging ja auch letzte Woche ein bisschen so der Shitstorm durch die bundesrepublikanische Wahlkampflandschaft. Von wegen 10 Jahre Spekulationsfrist aufheben, wenn man mit den die Wahlprogramme mal willig durchgearbeitet hat. Riesenthema. Denn das ist ja gerade der Grund, warum das der deutsche Immobilienmarkt unter anderem A stabil ist und vor allem B, 2/3 sind Privatanleger, also sprich Haus- und Grundkunden, die sagen, ich kaufe mir mit 50 so eine Wohnung, habe mein Häuschen fast schon abbezahlt und das bricht jetzt halt langsam weg, wenn ich das zu Ende denken würde. Ja, das heißt, wir müssten vom Wohnungsbau die Großkonzerne Vonovia oder LEG, Deutsche Wohnen, setzen. Und da hat natürlich politisch das Thema auch so ein bisschen, je nach Parteifarbe, auch einen anderen Duktus drauf. Aber sie natürlich, auf Ihre Frage einzugehen, natürlich schon meiner Meinung nach attraktive Aktieninvestments, denn die drei Großen haben jetzt zumindest mal die letzten 3 Jahre Blut gelassen, muss man deutlich sagen, haben ihre energetischen Sanierungsmaßnahmen so weit im Griff, dass man einen Plan hat, um es mal so zu sagen, ja. Und sehe natürlich auf der anderen Seite auch, und das ist mein ökonomisch nüchternes Prinzip, wenn man sich die Durchschnittsmieten von der Vonovia, LEG oder Deutsche Wohnen anschaut, dann fängt ein Engländer an zu weinen, weil er das gar nicht versteht. Der Deutsche, wenn er nüchtern ist, im Sinn von sagt, naja, 6,73 Euro im Durchschnitt, wo seid ihr denn? Wir sind in Berlin und Frankfurt, dann sagen, das kann ja gar nicht wahr sein. Doch. Also das heißt, rein vom rationalen Investoren-Approach sind eigentlich die deutschen Wohnungsbaugesellschaften unterbewertet, auch wenn vielleicht viele, um das nochmal klar zu sagen, energetische Herausforderungen mit sich schleppen, aber von den Mietansätzen, ich rede jetzt nicht von Spitzenmieten, ich rede von einer leichten Steigerung von Mieten, aber in dem Moment kommt die Politik wieder rein und das immer wieder bei der alten Diskussion. Rational betrachtet sind für mich die Mehrzahl unterbewertete Assets oder unterbewertete Papiere, wenn man rational rangehen kann, aber Politik und Rationalität passt manchmal nicht zusammen und vor allem Wohnen ist ein soziales Gut, das darf man auch nicht vergessen. Denn das heißt, wenn eine Regierung viel mehr sozialen Wohnraum baut, dann hätten natürlich auch die Wohnungsgesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften einen anderen Durchschlag, was Mietpreissteigerung betrifft. Und ich sage das jetzt wertfrei, Gottes Willen.
Ja. Ja, wenn ich ein Interview mit Vonovia führe, regelmäßig, bin ich eigentlich auch erstaunt, dass die Durchschnittsmieten dann nicht mal 7 Euro betragen. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie viele Wohnungen werden gebraucht, wie viel werden gebaut, also wie viel müssten fertiggestellt werden. Damit sind wir eigentlich relativ schnell bei der Politik. 23. Februar 2025 findet in Deutschland ja die Neuwahlen zum Bundestag statt. Das wissen wir alle. Aber bis da eine neue Regierung kommt und gefunden ist, ja, wenn es gut läuft, Mai, die letzte Regierung hat, glaube ich, 73 Tage gebraucht, bis sie sich gefunden hat. Bis irgendeine neue Regierung vielleicht irgendwas ändert, ist ja dann die Sommerpause auch vorbei. Also kann die Neuwahl irgendwas überhaupt Positives für den Immobiliensektor ausmachen? Also wir bräuchten jetzt gar keinen Doppelwumms. Also ich glaube, die Branche bräuchte einfach nur Klarheit, oder?
Ja, die Branche braucht, genau, Klarheit, das haben wir bei der Wärmepumpe gesehen, was jetzt erstmal so eine neutrale Feststellung ist. Da ging es ja nicht darum, gut oder schlecht, sondern es gibt uns doch mal einfach Planungssicherheit, mein Freund aus Berlin. Ganz simpel, ja, ist wirklich so. Jedem ist klar, dass man mit einer 40, 50 Jahre alten Heizölnummer da im Keller, dass da was gemacht werden muss, ja. So, die Frage ist was, ja, ist es jetzt Gas, 10 Jahre alte Technologie oder ist es halt dort noch Heizöl oder ist es jetzt halt Wärmepumpe? So, ich lasse es mal wertfrei stehen, muss jeder selbst wissen. Der Wunsch an die Politik war, so, gibt uns doch mal jetzt Planungssicherheit, ob ich jetzt ein Heizungsbauer bin oder ein Häuslerbauer. Was ist jetzt eigentlich Stand für die nächsten 20, 30 Jahre. Denn diese Rumeierei hat ja auf dem Papier immer dafür gesorgt, dass man eigentlich dann entweder Investitionen vor sich hergeschoben hat. Das ist nicht gut für das Angebot, klar. Aber im schlimmsten Fall, mit jeder neuen Verordnung wird ja auf dem Papier, in Anführungsstrichlein, mein Häuschen oder meine Wohnung weniger wert. Das ist jetzt eine akademische Professorenaussage erstmal. Aber weil ich muss ja nicht verkaufen vielleicht. Aber das heißt, diese Planungssicherheit ist das ist der große Schrei unserer Branche an die Politik. Ihr Argument, ja. Denn vor dem Hintergrund, jeder Rationale weiß, dass vielleicht der Bundeskanzler Merz, wenn das denn sein wird, ja, der wird spätestens auf die Länder stoßen, die sagen, lieber Herr Merz, wir haben eben so einen Föderalismus, ja, wir haben 16, 17 verschiedene Bundeslandbauordnungen, ja, nehmen wir Saarland noch mit rein, ja, also einfacher formuliert, ja. Das heißt, dass der Wunsch unserer Branche ist ja gar nicht mal, dass man so viel dreht, sondern dass man es vereinheitlicht, standardisiert und vor allem sagt, hier, wir müssen das digitale Thema mal langsam nicht nur angehen, sondern harmonisieren. Es kann ja nicht sein, dass Sachsen-Anhalt und Sachsen und Saarland und Baden-Württemberg unterschiedliche Gemengelage haben, was Genehmigungszeiten betrifft, zählen von irgendwelchen Salamanen anderen, was jetzt immer lockerer Spruch erstmal ist.
Ja, noch nicht mal einen digitalen Plan, den muss ich immer noch per Papier einreichen. Es ist ja irre.
Deswegen, in Bildern gesprochen, auch für die Zuhörer, ganz banal. Die Kräne werden sich Neugeschäft drehen, 26, 27 frühestens. Also 25 dürfen wir da nichts erwarten, machen wir uns mal nichts vor. Es sei denn, die Zinssenkung geht so dramatisch auf die knapp auf null, ja, und das Tagesgeld verschwindet, ja. Dann man sagen, hui, jetzt ist aber wieder was los, dann kann man auch mit den Baukosten wieder anders darstellen. Und deswegen, ich finde die Vorschläge mit seriellem Bauen, Gebäudekategorie E, einfach und experimentell, das ist ja alles sinnhaft. So professoral irgendwo, was ist der Skalierungseffekt? Wie viele Millionen Wohnungen braucht man da? Und wie gesagt, Bashing jetzt ein bisschen, die haben 400.000 versprochen, haben es nicht geliefert. Das heißt, der Nächste müsste ehrlicherweise rational sagen, ich verspreche 700.000. Und so halbwegs schlaue Menschen wie wir beide sagen, naja, also eigentlich redet man wahrscheinlich von 350.000, die ihr liefern könnt bis Ende 26, wenn man es nicht dann sieht.
Ja,
und
ja, wenn überhaupt.
Etwas, wo vielleicht jetzt wir zwei oder die Zuhörerinnen in der Branche natürlich ein bisschen rationaler sehen, aber der Mensch auf der Straße, was immer das ist, Erika und Peter Mustermann, Max Mustermann heißt er, die sehen halt, die Mieten steigen weiter und es hat einen ganz banalen Grund, es kommt nichts nach. Und deswegen, letzter Satz, haben wir ein historisch niedriges Umzugsverhalten. Wenn sie einmal in einem Ballungsraum irgendwo drin sind, dann ziehen sie erstmal nicht um, denn egal was sie machen, sie zahlen mehr, okay, und oder haben weniger Fläche. Das heißt, Umzugsverhalten ist überschaubar. Ein
paar oder längere Wege, ne?
Exakt, es ist unfassbar, ja. Und vor allem die zweite Miete hat eigentlich 40 Jahre so gut wie keine Rolle gespielt. Die war halt da, einmal im Jahr kam die Abrechnung, meistens so im Januar irgendwie. Oder der ältere Herr hat dann Gaszähler abgelesen oder das Wasser, ja. Heutzutage ist die zweite Miete, wohlwollend formuliert, macht schon locker mal ein Fünftel, manchmal sogar ein Viertel von dem Mietansatz aus. Ich dramatisiere jetzt ein bisschen. Aber das heißt, es ist ja eine neue Sensibilisierung wacht worden zum Thema Nebenkosten, heißt ja auch energetischer Bezug. Und in dem Moment geht's ja wieder in die nächste Diskussion los. Wer saniert? Wer zahlt die Sanierung? Halb-halb oder komplett der Vermieter? Oder kann ich es umlegen auf den Mieter? Das sind ja alles Dinge, die schon wiederkommen jetzt dann nach dem 25.
Ja, oder dann die höhere Grundsteuer, den muss ja dann auch der Mieter wieder tragen. Also auch wieder eine ein höhere Traum. Inflation.
Ein Traum. Also wir haben ja vielleicht dann, nur so ein kleines Forschungsprojekt. Carports, kennen wir ja alle, die lieben wir alle, ja. Carports, grün oder Carports, einfach mit einer durchsichtigen Fläche, damit das Heiligsblechle dann nicht irgendwie zufriert im Winter, ja. Wir haben eine Versiegelungsstruktur im Hessischen, in Deutschland, ja. Ich glaube, es hat noch keiner die Carports wirklich gezählt, ja. Was da wieder als nächstes auch durchs Dorf käme, ich meine, ich will jetzt nicht zum Startstreich aufrufen, ich sage ja nur, ehrlicherweise haben wir jetzt alle mal durch die neue Grundsteuer, haben jetzt alle mal so die Grundflächen da irgendwie berechnet und wurden berechnet und irgendwie neutral war da gar nichts. Es zahlt eigentlich in meinem Umfeld zahlt jeder irgendwie mehr, ja. Und also von daher ist es schon eine Nummer, wo man einfach sagen muss, jetzt kommt nochmal was hinzu. Dann der Staat natürlich mit seinen 5-6,5% oder das Land, muss man auch sagen, korrekterweise, Grunderwerbsteuer. Also das heißt, ein großer Teil des Kostenkuchens, den man so hat mit diesen Nebenkosten, manche sind ja sinnvoll, Klima beispielsweise, aber der Staat hat natürlich die letzten 15 Jahre maximal von unserer Branche profitiert, weil natürlich 5,5%, 6% Grunderwerbsteuer, das ging ja 1:1. Ich gebe zu, auch in Straßen im Baugebiet, keine Frage, aber das heißt, das wäre auch mal so ein politisch innovativer Vorschlag, vielleicht mal auf 2-3 runterzugehen, um was zu dynamisieren, ja. Also, wie gesagt, einsamer Mahner in der Rufe, so ist der Vorschlag nicht innovativ, wie er klingt, aber da bin ich mal gespannt, ob auch eine neue Regierung, wer immer das so ist, an diesen Kostenblock auch mal rangeht, offen gesprochen, ja.
Also 2025 passiert nichts, haben Sie gesagt. Ist klar, ist eigentlich selbstverständlich. 2026 geht es frühestens los, da müssen Planungen kommen. Im Jahr 2024, dann ist eigentlich die Frage, wer soll das überhaupt noch bauen? Das wird ja, also die es bauen müssten, also angenommen, da würde ein Bauboom kommen, die gibt's ja gar nicht mehr. Im Jahr 2024 gab es einen signifikanten Anstieg der Insolvenzen im Immobilienbereich in Deutschland. Die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen in dieser Branche mit einem Jahresumsatz von, sagen wir mal, 10 Millionen Euro stieg er von 32 Fälle 2023 auf 66 Fälle, was eine Verdoppelung entspricht, also plus 106%. Wie geht's denn dieser Branche überhaupt?
Also die bisher noch da sind und vielleicht fangen wir mal negativ an. Ich sehe schon noch einige am Horizont, die doch etwas Restrukturierungsbedarf haben. Ich sage jetzt nicht, die wackeln, aber es ist ein bisschen Feuer am Dach, offen gesprochen. So, warum ist es so? Weil natürlich ein Projektentwickler einsteigt übers Grundstück. Und wenn ich die Grundstücke gekauft habe, 19, 20, 21, dann waren es halt die absoluten Höchstwerte, die man damals am Markt bezahlt hat und akzeptiert. So weit, so gut. Das heißt, ein lockerer Spruch, ich kann ja weiter bauen, muss halt vielleicht statt 50 Einheiten auf einmal 150 Einheiten bauen. Wie immer das geht, in die Höhe, in die Tiefe, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall passiert es halt nicht so. Das heißt, von der Dynamik, von der Logik haben Sie völlig recht. Wir werden spätestens im Jahr 2026 eine Schlagzeile irgendwo sehen. Wo sind all die Bauarbeiter hin? Und das ist jetzt überhaupt nicht lustig gemeint, sondern wir haben es in der Pandemie erlebt, dass sich Menschen von der Gastronomie verabschiedet haben und in anderen Branchen untergekommen sind. Und das befürchte ich massiv. Ich möchte jetzt nicht den bulgaren Spruch zitieren von wegen, nein, die kommen schon immer, aber das wird auch nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wir werden arg gezwungen sein, doch mal ein bisschen mehr serieller und modularer zu bauen und auf viele Annehmlichkeiten zu verzichten, offen gesprochen.
Und ja, und oft in der Baubranche brauche ich ja nicht nur die Hilfsarbeiter, sondern ich brauche ja wirkliche Experten. Ne? Das ist
Die bilden meinen Biberach Gott sei Dank aus. Die werden uns aus der Hand gerissen. Jetzt in den letzten 2 Jahren wird es ein bisschen zäher, sage ich ganz offen. Aber die Anforderungen, Bauleiter heißt heute eher auch bisher noch 5 verschiedene Sprachen sprechen und halt eher mit dem Tablet durch die Gegend rennen, als jetzt vielleicht mit dem Lot. Und das sind wir halt wieder bei den Punkten. Das heißt, wir haben die letzten Jahre schon erlebt, dass Bau natürlich viel standardisierter wurde, keine Frage. Aber Hauptpunkt ist immer noch menschliche Arbeitskraft. Die wird entweder teuer, müssen wir es bezahlen, wird es also wieder teurer, das Gewerk, oder aber ich kann es kompensieren, indem ich vorproduziere, brauche aber trotzdem Menschen auf der Baustelle. Und wie gesagt, wir wissen selbst, dass auf einer bundesdeutschen Durchschnittsbaustelle am Ende des Tages die deutsche Sprache eher die reduziertere ist. Ich sage das um Gottes Willen wertfrei.
Ja, so wie in Babylon, ne? Viele Sprachen.
Ja, verdienen hier gut Geld, ja.
Ja.
Und das darf man nicht unterstellen, da werden weniger kommen, haben wir uns mal jetzt vor. Und da haben wir ein Problem, offen gesprochen.
Machen wir mal eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Also Themen hätten wir noch viele, aber aus zeitlichen Gründen würde ich ihm langsam mal die Kurve kriegen. Gesamtwirtschaftlich, Finanzsystem. Die Immobilienbranche ist ja eng mit dem Finanzsystem verbunden. Wir hatten viele Insolvenzen, die können natürlich zu Kreditausfällen führen, was natürlich bei den Banken gewissen Druck auslöst und möglicherweise eine breitere Finanzkrise auslöst oder zumindest indirekt. Das hat ja viel mit den Zinsen zu tun, kommen dann. Historisch gesehen haben Krisen im Immobiliensektor ja oft tiefgreifende wirtschaftliche Folgen, einschließlich eines deutlichen Rückgangs des BIPs und steigender Arbeitslosigkeit. Wie weit sind wir von irgendwelchen Immobilienkrisen betroffen, dass so ein kleiner Dominoeffekt entsteht? Ist alles noch sehr stabil?
Nee, um Gottes Willen. Also stabil vor dem Hintergrund ist, wirkt sicherlich stabil, weil natürlich seit der Finanzkrise auch ein paar Maßnahmen umgesetzt worden sind, offen gesprochen. Aber wir als Branche sind seit 2,5 Jahren in der technischen Rezession, um es mal klar zu sagen. Das heißt, man kann es bei den Auftragseingängen oder bei den Genehmigungen sehen, die Dinge rauschen ja massiv nach unten. Man darf sich nicht täuschen lassen, dass jetzt Ende 24 vielleicht die Transaktionsvolumina wieder ordentlich angestiegen sind, gerade in Q4, ja. Da kann man ein bisschen Nachholeffekte reininterpretieren. Aber nochmal, wir sind wirtschaftlich in der Rezession, Punkt. Und in dem Moment überlegt sich der Endverbraucher dreimal im Jahr in Urlaub, neues Auto, neue Schrankwand. Plus der rationale sagt, pass auf, macht es eigentlich Sinn, jetzt in Hard Assets zu gehen. Und deswegen, wir haben eine Schwemme an Tagesgeldern, Termingeldern die letzten 2 Jahre gesehen, weil halt die Zinsen irgendwo bei 3,5, manchmal sogar 4 waren. Ich bleibe jetzt im Durchschnitt, jetzt nicht bei Exoten, ja. So. Das heißt, da muss eine Immobilie, muss halt schon locker mal 4% liefern. Und Hand aufs Herz, da gibt's ein paar, die sehen das rational, die schaffen sogar 4,1, aber die breite Masse ist irgendwo zwischen 1,5 und 2%, wenn man es rational bewertet. Das heißt, die letzten 2 Jahre waren für uns deswegen nicht erträglich, weil das Kapital ist halt nicht in Immobilienbacksteine geflossen, auch wegen den Preisen und vielen anderen Dingen, aber hauptsächlich, es gab im Laden auf einmal eine Alternative. Und ob sie jetzt 2% Hard Assets machen, 20 Jahre drin sind oder einmal kurz Tagesgeld für 4%, da würde ich die Empfehlung schon fürs Zweite abgeben als Immobilienmann, offen gesprochen, ja, um mir auch mal so ein bisschen die Flexibilität zu behalten. Und ich glaube, der Gedanke, der wird sich jetzt wieder in den nächsten Jahren ein bisschen verändern, denn wie gesagt, die Mieten steigen, die Mieten steigen, die Mieten steigen, Punkt. Und wenn ich das spielen kann, im Kleinen wie im Großen, dann ist mir kein Mietendeckel zu blöd, da ist mir keine Sanierung zu blöd. Allerdings sollte ich mich halt eher im Ballungsraum aufhalten, über dem S-Bahn-Deckel, wie ich immer so locker formuliere, also gut angebunden, dann kann ich am Ende des Tages schon auf meine 3+% kommen. Aber wie gesagt, da schauen wir natürlich schon auf die Tagesgeld- und Zinsnummer. Das Schöne ist, die Zinsen sind gestiegen, aber meine Branche, auch ich war enttäuscht. Mit der ersten Zinssenkung da letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, haben wir auch gedacht, jetzt kommt da ein bisschen mehr Rückenwind. Das ist eher verpufft. Das heißt, die letzte, die dann war im Dezember, ist auch eher verpufft. Deswegen, wir warten und beten schon, dass es nun 1, 2 weitere kommt über EZB Frankfurt. Aber so einen richtigen Wumms, wie es immer so schon heißt, erwarte ich jetzt für 25 ehrlicherweise nicht. Nein.
Ja, also 6% Traumrenditen mit Immobilien, die sind schon lange vorbei. Und selbst wenn die EZB die Zinsen senkt, heißt das noch lange nicht, dass der Bauzins auch wirklich davon profitieren kann. Der ist ja von vielen anderen Faktoren abhängig. Genau. Ja, ziehen wir ein Fazit für Immobilien? Die Asset-Klasse, Branchen, also sind sie pro Immobilie, also Mieten ziehen an, haben wir gesagt, dann die Zinsen werden vermutlich weniger, Wohnraum weiterhin knapp, 2025, also ist das Jahr weiterhin für Immobilienkäufe?
Ja, also ich bleib dabei. Nochmal, die es verstehen, die damit umgehen können und vor allem, ich tendiere immer dazu, kauft eher einen relativen Neubau. Lasst die Finger von Dingern, die 25 Jahre auf dem Buckel haben. Das kann noch so schön gelegen sein. Es ist da drin ungesehen ein latenter Sanierungsstau. Und das muss man ganz brutal sehen. Das heißt, wenn ich jetzt billig an was rankomme mit 25 Jahren Bestand, das kann das Elternhaus sein, beispielsweise jetzt hier theatralisch formuliert, ja, oder eine ganz simple Stadtwohnung, schauen Sie sich bitte an, wie die energetischen Herausforderungen der nächsten Jahre sein werden. Ob es schwarz, grün, gelb oder sonst Energie, das ist völlig egal, ja. Das heißt, da wird saniert werden müssen. Und deswegen ist der vermeintliche Schnapper, den ich mache, 25 mit einer mittelalten Wohnung, kann sich dann relativ schnell als Nicht-Schnapper entpuppen. Denn die Fenster, energetische Versorgung, also viele Dinge werden angepasst werden müssen.
Ja, und nach 30 Jahren brauche ich wahrscheinlich sowieso ein neues Bad. Dach kommt nach 35 bis 40 Jahren und so.
Und das immer deswegen, wenn ich genau das Argument aufnehmen darf, man lernt ja immer noch an Hochschulen, aber bei uns ja 40, 50 Jahre, nein, das fällt uns immer schneller vor die Füße. Und da sind wir wieder bei dem Thema, gib uns mal Planungssicherheit, du EU, du deutsche Regierung, damit wir die energetische Sanierung jetzt wissen, wie machen wir es denn? Es geht ja nicht um nein, sondern was, und es kostet Geld. Also deswegen, ja, pro Immobilie, ich würde mir natürlich die Aktiengesellschaften noch ein bisschen näher anschauen. Bei den offenen Immobilienpublikumsfonds, gerade mit einer hohen Bürolastigkeit, wäre ich eher ein bisschen defensiv, offen gesprochen. Allerdings vom großen Bild sind die immer noch eine dominante Größe und die haben es bisher eigentlich auch ganz gut geschafft. Aber es ruckelt halt, was wir über das Thema Homeoffice schon diskutiert haben, mit den alten, mittelalten, großen Büro-Gemengelagen, manchmal sogar im Vorort, da ist es schwierig. Aber in der Gesamtsumme sind die alle im positiven Bereich. Also von daher reden wir jetzt mal so ein bisschen Number Crunching. Aber in der Summe bleibe ich dabei, Immobilien, sagt nicht nur der Immobilienmann, sondern auch der Anleger Bayerle, Immobilien sollten definitiv 25 wieder auf der Kaufposition sein.
Bevor ich mich bei Ihnen bedanke und verabschiede, wie viel Immobilie haben Sie denn eigentlich so persönlich?
Ah, da will ich sagen, denn ich habe eine Frau aus Schwabenland und ich habe zwei Töchter und damit schließt sich das Thema, aber es sind einige, ja.
Okay. Also ich könnte mit Ihnen stundenlang weitermachen, ich könnte noch ein neues Fass aufmachen. Immobilien Dubai boomt ja momentan auch. Ich glaube, das machen wir in einem getrennten Podcast. Was ist denn die verrückteste Immobilien- bzw. Asset-Klasse in Backstein oder die komplizierteste, was Sie jemals gehört haben? Ich denke jetzt mal so an verrückte Dinge. Was ist total verrückt? Also Anlageklasse, vielleicht Gaskraftwerk, Braunkohlekraftwerk. Was ist denn so bei Ihnen in Ihrer Historie schon mal so richtig verrückt?
Also ich habe ja in den USA, das ging, also ich muss sagen, ich war kein Insider. Also ich habe mir in den USA mal drei Knäste angeschaut, also drei Correction Center, wie es neudeutsch heißt, da drüben, ja. Und damals haben wir halt, das ist schon über 15 Jahre her, uns mal überlegt, wie kann man intellektuell an sowas rangehen? Denn es ist ja eine Immobilie, Zitat, die ja nie leer steht, ehrlicherweise, also aus amerikanischem Blickwinkel, ja. Also haben wir uns damit beschäftigt und ich fand es interessant, dass man, wie heißt der Spruch immer vom Psychologen, du musst vom Menschen her denken. Und die in den USA haben vom Menschen her gedacht, mit dem Hinweis, der Mensch soll aber drinbleiben. So, das war die eine Geschichte. Und dann durfte man in Schwäbisch Hall mal einen Neubau eines deutschen Knastes anschauen. Und ich habe mich über den Kostenpositionen Kunst am Bau gewundert als Steuerzahler. Aber mir wurde erklärt, es ist manchmal beruhigender für die Insassen, wenn das Farbenspektrum und Kunst am Gebäude ist. Mag sein, gebe ich auch so wieder. Aber das waren so die zwei irresten Dinge, die ich jemals gesehen habe, ja. Aber der Knast in den USA, seitdem ist klar, Thomas, du wirst niemals kriminell da drüben. Weil das willst echt nicht erleben, was da läuft. Lockerer Spruch, aber ist halt offen gesprochen eine Wachstumsbranche. Und das sind wir halt wieder bei den amerikanischen Corporate, bei den REITs, die aufgelegt worden sind vor ein paar Jahrzehnten schon. Also das heißt, ich mache jetzt keine Werbung für die, Gottes Willen, aber das ist zum Beispiel auch so eine exotische Anlageklasse. Wenn man damit sich auskennt und Spaß hat, vielleicht sogar als Externer, nicht als Insasse, dann kann man da schon am Ende des Tages einen Wachstumsmarkt sehen. Und wie gesagt, wer bin ich, dass ich sage, dass alle Menschen friedlich sind? Und glaube ich, global ist da einiges zu holen. Ich meine, natürlich wäre mir ein Shoppingcenter irgendwo lieber, aber da haben wir jetzt ja gerade in Europa die letzten 5 Jahre erlebt, dass es halt auch einen starken Niedergang geben kann, weil halt, ob es jetzt E-Commerce ist, völlig egal, Logistik, aber dass dieses klassische Einkaufsverhalten nach 25 Jahren Mall gehen, hat langsam eine Veränderung mit sich gebracht hat. Und das ist ein großes Damoklesschwert. Da kann man vielleicht wieder eine Wohnung machen oder ein Büro oder wie auch immer oder Mixed Use oder letzte Meile, aber da gibt es relativ viele Dinge. Aber doch, meine amerikanischen Knäste waren bisher das Exotischste, was ich jemals gesehen habe.
Total verrückt und spannend. Ich bedanke mich. Danke an Professor Beile. Danke.
Bitteschön.
Heute unser Thema im Podcast Real Estate. Das war der Alternative Investments Podcast.